Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Fremdheit befremdet. Das musste ich Schritt für Schritt lernen. Fremdheit führt zu Skepsis und bei vielen eben auch zu Angst. Damals lernte ich, dass Dinge verloren gegangen sind, muss betrauert werden. Selbst wenn Menschen ihre Hoffnungen mit der Zukunft verbinden.
Das sagte der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck über die Fremdheitsgefühle vieler Ostdeutscher nach der Wende. Gauck trat am letzten Wochenende als Gastredner bei der Tagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung in Bad Homburg auf. Identität zwischen Beständigkeit und Wandel war sie überschrieben und widmete sich insbesondere den Identitätskrisen von Migranten. Unsere weiteren Themen heute bis 21 Uhr: traumatisierte Opfer und straffreie Täter. Das ist der bleibende Skandal im Kongo. Dessen Dramatik schilderte Anfang der Woche unter anderem der Nobelpreisträger Dr. Denis Mukwege beim World Health Summit an der Berliner Charité.
Wenn einmal das dünne Eis der Zivilisiertheit angeknackst ist, dann springt es sich sehr lustvoll darauf rum und wo wir da landen, hatten wir schon mal.
Befürchtungen und Beobachtungen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Bucerius Law School diskutierten im Rahmen der Veranstaltungsreihe Protest, Hate Speech, Repression. Populismus als Gefahr für die Demokratie? Und in unserem heutigen Schwerpunkt berichten wir über Bücherwürmer und Bildschirmjunkies. Verlieren wir uns in digitalen Welten und fragmentierten Lektüren? Gibt es vertieftes Lesen nur auf gedrucktem Papier? Um differenzierte Antworten auf diese und andere Fragen bemüht sich die aktuelle Leseforschung. Schlimmste Beschimpfungen musste die frühere Grünen-Fraktionsvorsitzende und Bundesministerin Renate Künast in sozialen Medien über sich ergehen lassen. Dagegen hatte sie kürzlich geklagt, doch das Berliner Landgericht erklärte die Verunglimpfungen für zulässig. Ein Urteil, das bundesweit für scharfe Kritik gesorgt hat. Und nicht nur das. Es hat auch die Wucht und das Ausmaß von Hassreden, denen viele Menschen in der Öffentlichkeit ausgesetzt sind, mal wieder deutlich gemacht. Genauso wie die Ohnmacht, darauf zu reagieren. Welche Folgen für Demokratie, Rechtsstaat und pluralistische Gesellschaft haben Hate Speech, populistische Parolen und populistische Politiker in Regierungsverantwortung? Wie verändern Fake News die öffentliche Diskussion? Damit hat sich eine Veranstaltungsreihe an der Hamburger Bucerius Law School beschäftigt, die Ursula Storost für uns besucht hat.
Beleidigungen, Hasskommentare, auch Morddrohungen. In der Anonymität des Internets trauen sich viele Menschen, Frust, Wut und Verbitterung abzulassen und damit anderen Angst zu machen.
Es gab neulich eine Umfrage, 68% der Deutschen fürchten, dass es Nachteile haben könnte, wenn sie öffentlich ihre Meinung äußern.
Eine üble Entwicklung für die Demokratie, sagt Dr. Ulrike Pluschke, Leiterin des Studium Generale an der Hamburger Bucerius Law School. Sie ist eine der Organisatorinnen der Hamburger Vortragsreihe.
Das führt natürlich auch dazu, dass Leute sich immer stärker überlegen, ob sie es riskieren möchten, sich politisch zu engagieren. Und das ist für unsere Gesellschaft natürlich ein ganz gefährliches Phänomen.
Wie kommen Menschen dazu, andere Menschen in widerlichster Weise zu beschimpfen und zu beleidigen? Eine Antwort gibt die Psychologieprofessorin Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein.
Wir wissen, dass es so Prozesse der Selbstradikalisierung gibt. Gibt es Forschung seit 70 Jahren zu, dass Menschen dazu neigen, insbesondere wenn sie in anonymen Räumen sind, nochmal immer einen draufzusetzen, um sich positiv sozusagen von ihrer eigenen Gruppe nochmal abzuheben, um Anerkennung zu bekommen. Und dann setzt man noch einen drauf.
Welche Menschen mit den Populisten sympathisieren und welche Motive sie leiten, hat Cornelia Koppetsch versucht herauszufinden. Die Soziologieprofessorin aus Darmstadt führte persönliche Gespräche und wertete Biografien aus. Dabei zeigte sich, es sind nicht die Armen, die Sozialhilfeempfänger, die dem rechten Spektrum besonders zugetan sind. Es sind, das zeigen auch die Wählerstatistiken, oft die Etablierten, die ökonomisch besser gestellten, die sich sozial deklassiert fühlen oder Angst davor haben, deklassiert zu werden.
Also das Gefühl, ich bin eigentlich früher ganz gut klargekommen, ich gehörte zu den Etablierten und ich fühle mich auch als gesellschaftliche Majorität. Und jetzt hat sich die Gesellschaft auf eine Weise verändert, die mich an den Rand drängt.
Frauen kommen in Führungspositionen, Migranten werden Minister, Schwule dürfen heiraten, die Welt ist digital. Werte haben sich verändert. Kreativität, Flexibilität und Selbstvermarktung sind wichtiger als Treue und Beständigkeit. Bei vielen entsteht das Gefühl, diese neuen Regeln sind nicht legitim, sagt Cornelia Koppetsch.
In den ostdeutschen Bundesländern haben wir eben Menschen, die sich eigentlich dem Bürgertum zugehörig fühlen und die geglaubt haben nach der Wende, so jetzt kommen sie aber mal zum Zuge. Und das war aber nicht der Fall, sondern wir haben eine Überschichtung durch Westeliten.
Erst die Treuhand und die Westeliten, jetzt Migranten und Globalisierer. Entwicklungen, so Koppetsch, die ein Gefühl der Entwertung erzeugen. Gleichzeitig sagen aber auch 88% der Dorfbewohner in Thüringen, dass sie sehr oder eher zufrieden seien mit ihrem Leben in Deutschland. So lautet das Ergebnis einer Untersuchung des Erfurter Meinungsforschungsinstituts INSA im Sommer 2019. Aber, so Frank Decker von der Uni Bonn, sobald Erschütterungen wie Eurokrise oder Flüchtlingskrise auftreten würden, rückten Menschen politisch nach rechts.
Das ist eben doch eine massive Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen, mit der Politik, auch mit der Entwicklung in der Gesellschaft.
Der Professor für Politikwissenschaften ist Mitautor einer Studie, die im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung das Vertrauen der Deutschen in Staat und Institutionen untersucht hat. Ein Ergebnis: Nur 7% der Anhänger von Rechtspopulisten sind mit dem Funktionieren der deutschen Demokratie zufrieden. Das, so Decker, resultiere auch aus Angst vor Fremdbestimmung.
Die Menschen wollen auch die Kontrolle über ihre eigene Lebenswirklichkeit, über das Lebensumfeld. Und da weisen sie auch dem Staat Verantwortung zu. Nur was der Rechtspopulismus uns einredet, ist dann zum Beispiel, dass das heute allein der Nationalstaat besorgen kann. Dass also im Grunde Europa zurückgebaut werden muss. Ich glaube, das genaue Gegenteil ist richtig. Und deshalb müssen wir auch überzeugender diese politischen Alternativen vermitteln. Und das ist den Parteien auch in der Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus in Europa bisher nicht wirklich gelungen.
Auch die Rechtsprechung ist in den letzten Jahren von neuen Entwicklungen überrollt worden. Auch von den Auswüchsen von Hass im Internet, resümiert die Juraprofessorin Anne Lauber-Rönsberg von der TU Dresden.
Ich glaube schon, dass das Recht und die Rechtsprechung relativ träge reagiert auf gesellschaftliche Veränderungen und Verschiebungen.
Meinungsfreiheit, auch polemische Äußerungen gegenüber Politikern, seien eine große Errungenschaft der frühen deutschen Demokratie gewesen. Aber nun hätten sich die Rahmenbedingungen grundlegend geändert.
Wir leben in einer Gesellschaft, in der sich eben jeder mit einer großen Öffentlichkeitswirkung äußern kann, in der die kommunikationswissenschaftlichen Befunde vielleicht auch zeigen, dass bestimmte politische Strömungen ganz bewusst versuchen, strategisch Einfluss zu nehmen auf die öffentliche Diskussion, indem dort gesteuert gegenüber bestimmten Personen ein Shitstorm losgetreten wird, um vielleicht auch Personen einzuschüchtern.
Orchestrierte Schmutzkampagnen nennt Lauber-Rönsberg die Hetze im Internet. Die ganze Berufsstände wie Presse, Justiz, Hochschullehrer und Lehrer einschüchtern soll.
Ich glaube, deswegen sind das auch Entwicklungen, die auch gesamtgesellschaftlich gesehen so gefährlich sind. Es gab doch schon diesen Lehrerpranger, bei dem Schüler dazu aufgerufen wurden, Lehrer zu melden, die sich politisch nicht neutral verhielten. Und diese Lehrerpranger, die von der AfD selbst inszeniert wurden, die sind auch nun zum Teil gerichtlich verboten worden.
Der Rechtsstaat kann also reagieren. Allerdings, so die Psychologieprofessorin Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein, ein Verhalten, das Hetze, Hass und Lügen als Maxime hat, müsse gesamtgesellschaftlich geächtet werden.
Also meine These ist dazu auch, dass wir eine gewisse Sattheit haben. Den meisten Menschen geht es wohlstandsmäßig und insgesamt als Gesellschaft so gut wie noch nie in Europa und insbesondere nun mal in Deutschland. Und wir haben auch, was die Demokratisierung nach 1949 betrifft, eine Menge erreicht.
Ein Erfolg sei eben auch, dass alle Menschen ihre Stimme erheben und ihre Meinung sagen könnten. Allerdings,
ich halte das auch für ein gewisses Maß an Sattheit, gepaart mit einer hohen Erwartungshaltung, was denn der Staat, was denn Politik alles so zu leisten hat, ohne selber darüber nachzudenken, was bin ich denn eigentlich bereit für die Gesellschaft und für das Miteinander zu geben.
Beate Köper glaubt nicht daran, dass Menschen aus Protest die Rechtspopulisten wählen. Ihre Studien zeigen ein anderes Bild.
Wenn wir uns anschauen, wo sich diejenigen, die die AfD wählen, von denjenigen, die die AfD nicht wählen, unterscheiden, dann ist das nicht das Misstrauen in die Demokratie oder das Schimpfen über Politik, das tun ganz viele, sondern es ist tatsächlich die Fremdenfeindlichkeit, die Feindseligkeit gegenüber Minderheitengruppen, wo sich diejenigen, die der AfD ihre Stimme geben, tatsächlich deutlich von denen unterscheiden, die das nicht tun. Das heißt, es ist nicht ein ungerichteter Protest, sondern die AfD mit dem gerichteten Finger auf einfache Sündenböcke, die sich nicht so gut wehren können, das holt tatsächlich die Wählerschaft bei ihren Einstellungen ab.
Man müsse, so Küpper, Rassisten und Hetzer verantwortlich machen, als Täter und nicht als Opfer.
Wenn einmal das dünne Eis der Zivilisiertheit angeknackst ist, dann springt es sich sehr lustvoll darauf rum und wo wir da landen, hatten wir schon mal.
Über das dünne Eis der Zivilisation, die Einbruchgefahren durch Hate Speech und populistische Auswüchse diskutierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei einer Veranstaltungsreihe an der Bucerius Law School in Hamburg, über die Ursula Storost berichtete. Eine fremde Kultur, eine fremde Sprache und fremde Menschen, die einen nicht unbedingt immer willkommen heißen. Das erleben viele Menschen, die ihre Heimat verlassen oder verlassen müssen und in ein anderes Land gehen. Inwieweit dabei ihre eigene Identität leidet, es sogar zu einer Identitätskrise kommt und wie den Betroffenen geholfen werden kann, darüber diskutierten Psychologen und Psychoanalytiker auf der diesjährigen Herbsttagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung am vergangenen Wochenende in Bad Homburg. Identität zwischen Beständigkeit und Wandel war sie überschrieben. Hans Rubenich war für uns bei der Veranstaltung über ein hochaktuelles Thema, gerade angesichts zahlreicher Migrationserfahrungen.
Die Idee ist zu überlegen, was passiert mit der Identität in der aktuellen politischen, gesellschaftlichen Situation im Wandel, in dem wir uns befinden. Der erste Bezug ist natürlich auf die Flüchtlinge, auf die Migration, was für mich auch ein persönliches Thema ist, weil ich Migrantin bin.
Valerie Beauville, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in Bonn, ist die Vorsitzende der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Vor 40 Jahren verließ sie ihr Heimatland Frankreich und ging nach Deutschland.
Man bekommt seine Identität sehr zu spüren, wenn man in die Fremde geht. Man erkennt die Leute um einen nicht, man wird selbst nicht erkannt. Und die Bezüge, die man sonst in der Gesellschaft, in den Beziehungen zu anderen, verändern sich.
In ihren wissenschaftlichen Publikationen greift sie auch die Thematik auf, wie es Migranten ergeht, die in ein anderes Land gehen oder gehen müssen. Sie suchen Halt in ihrer neuen Umgebung und einige suchen Hilfe bei Psychologen und Psychotherapeuten. Oft sind sie traumatisiert und müssen sich mit dem Verlust ihrer Heimat auseinandersetzen.
So dass sie manchmal von einer gut situierten Umgebung in eine Umgebung geraten, wo nichts, was ihr Leben vorher ausgemacht hat, wiederzufinden ist. Und das ist eine Situation, die sehr aufwühlend ist. Für die Therapie ist es wichtig zu verstehen, woher das Unwohlsein zum Beispiel oder die Schlafstörungen oder die depressiven Gefühle, wo sie herkommen. Und manchmal lässt es sich relativ leicht herausfinden, dass es eben mit diesem Verlust des Gewohnten, der gewohnten Umgebung, der gewohnten Menschen, der gewohnten Sprache auch zu tun hat. Und umso kräftiger natürlich, wenn das Land aus Kriegsgründen in Not verlassen werden musste.
Von Identitätskrisen sind aber auch Menschen im Osten Deutschlands betroffen. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck ging als Gastredner bei der Tagung darauf ein, wie er und andere Menschen in der ehemaligen DDR die Wiedervereinigung erlebten. 1989 begrüßten er wie viele andere die neue Freiheit. Doch es jubelten nicht alle, wie etwa jene alte Bekannte, die Joachim Gauck 1990 nach den ersten Wahlen traf.
Ich fragte sie, was hast du gewählt? Sie sagte PDS. Ich sag, wie, du? Die Partei deiner ehemaligen Unterdrücker? Sag mir mal deine politischen Gründe. Antwort, politische Gründe hatte ich nicht. Ich fühlte mich so heimatlos. Ich konnte es nicht verstehen. Ich glaube, ich habe sie ironisiert. Schwerer Fehler. Denn sie hatte mir etwas gezeigt, was mir vorher nicht bewusst gewesen war. Fremdheit befremdet. Das musste ich Schritt für Schritt lernen. Fremdheit führt zu Skepsis und bei vielen eben auch zu Angst. Damals lernte ich, dass Dinge verloren gegangen sind, muss betrauert werden. Selbst wenn Menschen ihre Hoffnungen mit der Zukunft verbinden. Wer Vergangenheit gewaltsam abschneidet, wird das Verlorene wie eine Wunde in sich tragen, die nur oberflächlich verheilt ist und schnell wieder aufbrechen kann.
Ilani Kokan kommt aus Israel. Sie ist Lehranalytikerin bei der israelischen psychoanalytischen Gesellschaft. Ilana Kokan versucht in ihrer Therapie verzweifelten und traumatisierten Menschen zu helfen, ihrem Leben wieder einen Sinn zu geben. In ihren jüngsten Veröffentlichungen untersucht sie, wie sich Migration in unterschiedlichen Lebensphasen auswirkt.
Migrants have some special characteristics because migration can be traumatizing by itself.
Migranten weisen einige Besonderheiten auf, da die Einwanderung für sich genommen traumatisierend sein kann und ein zusätzliches Trauma darstellt. Es kann Menschen in die Kindheit zurückversetzen. Sie kennen die Sprache nicht. Sie sind also wie Kinder, die nicht verstehen, was die Erwachsenen sagen. Sie vermissen die Menschen, die sie zurückgelassen haben. Die Trennung kann sehr schmerzhaft sein und sie ist mit dem Tod verbunden. Sie müssen dies überwinden.
They have to go through a lot of mourning in order to overcome this.
Für Ilani Kokan ist es wichtig, sich auch mit den Menschen zu befassen, die verunsichert sind, als 2015 so viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen.
It's a big question, a big problem, because on one hand, I think that Germany is.
Es ist ein großes Problem. Auf der einen Seite ist Deutschland eines der humansten Länder auf der Welt. Ein Land, das so viele Menschen aufnimmt und ihnen hilft. Das ist wundervoll. Auf der anderen Seite ist es auch sehr kompliziert. Ich denke, die deutsche Gesellschaft fühlt sich nun bedroht von diesen vielen Menschen, die sich anders verhalten und die einen anderen Glauben, ein anderes Verhalten haben. Für mich ist es entscheidend, dass die Bedenken der Mehrheit ernst genommen werden, damit es möglich wird, die Menschen, die zu uns kommen, zu integrieren.
To guard the privileges of the majority to integrate.
Ein schwieriger Prozess, zumal es auch Menschen gibt, die Migranten ablehnen. Die neue Rechte ist in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern sehr stark geworden. Wie bewerten die Menschen in Israel diese Entwicklung?
Well, I think it's very frightening, this kind of thing, for us in Israel very much when we see.
Wir haben Angst, was da passiert. Der rechte Flügel, die rechte Bewegung wird immer größer, aber sie wächst fast auf der ganzen Welt. Ich denke, wir müssen lernen, wie wir am besten zusammenleben könnten.
Axel Holicki, Psychoanalytiker aus München, beschäftigte sich damit, was erfüllt sein muss, damit Migranten ihre Traumata aushalten können. Es hänge, so Holicki, vor allem davon ab, wie sie groß geworden seien, was ihnen das Elternhaus mitgegeben hat.
Ich glaube, dass es große Belastungen sind, die alle haben. Und dass es dann sehr davon abhängt, wie stabil ist jemand in seiner Entwicklung, damit umzugehen. Aber es bleibt eine sehr, sehr große Belastung. Jede Art von Trennung von bedeutenden anderen oder auch nur von einer Vorstellung, die sich nicht erfüllt, wird mit Melancholie oder auch depressiver Reaktion begleitet. Und das kann gegebenenfalls zu einem Unterbrechen von Verbindungen führen und dann kann es auch lebensbedrohlich werden, aber das sind seltene Fälle.
Es gibt eine depressive Reaktion und je nachdem, wie stabil die Hintergrundpersönlichkeit ist, wird diese Krise leichter oder weniger leicht überwunden. Aber es gibt auf jeden Fall eine große Anpassungszeit und sie ist unumgänglich, wenn man so das Land zum Beispiel verlässt.
Sagt Valerie Beauville. Für sie ist es daher wichtig, einen Weg zu finden, die Menschen in unserem Land zu erreichen, die sich von den vielen Migranten bedroht fühlen.
Ich finde es sehr wichtig, das ernst zu nehmen und auch dem zu begegnen, als erstmal eine eher natürliche Reaktion zu verstehen, dass man Angst vor dem Fremden hat, dass man Angst hat von einem eigenen Heimatidentitätsverlust hat, wenn plötzlich so viel Fremden um einen sind. Ich finde, dass wir gut tun, wenn wir uns damit auch befassen und das auch erklären können, dass es auch ein vorübergehendes Phänomen ist, das überwunden werden muss. Und ich glaube schon, dass da die Politiker und die Soziologen eine große Aufgabe haben.
Über die Angst vor Identitätsverlust und den Umgang mit Fremdheitserfahrungen berichtete Hans Rubenig anlässlich der Herbsttagung der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung. Seit über 20 Jahren herrscht Krieg im Kongo. Vor allem Frauen und Kinder sind Opfer, besonders auch Opfer sexueller Gewalt. Darum ging es auch bei einer Tagung an der Katholischen Akademie im Rahmen des World Health Summit an der Charité in Berlin. In der Hauptstadt trafen sich auch kürzlich 12 Präsidenten afrikanischer Staaten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, um den sogenannten Marshallplan mit Afrika zu verhandeln. Auch Felix Tshisekedi, seit Dezember 2018 Staatspräsident der Demokratischen Republik Kongo, war dabei. Seine Wahl und die von ihm angekündigte Politik der Öffnung wurden Anfang der Woche auf einer Tagung an der Katholischen Akademie mit Skepsis betrachtet. Zu der Veranstaltung Demokratisierung in der Krise, Situation und Perspektiven in der Demokratischen Republik Kongo hatte Missio, das internationale katholische Hilfswerk, eingeladen. Der Schwerpunkt lag auf den Gewaltexzessen im Osten des Landes, vor allem auf die sexuelle Gewalt gegen Frauen, die gezielt als Kriegswaffe eingesetzt wird. Und die im Zusammenhang steht mit dem Kampf um die großen Rohstoffvorräte für unseren Konsum von Handys und Batterien. Forschungen über das konkrete Ausmaß und die traumatischen Auswirkungen für die Betroffenen gibt es bisher nicht. Isabel Fanrich Lautenschläger hat mit Medizinern und Traumatherapeuten gesprochen, die aus ihrer Sicht den Konflikt beleuchten.
Auf einer Schulveranstaltung wurde der kongolesische Arzt Denis Mukwege von einem Jungen angesprochen, der große Angst vor dem Beginn der Ferien hatte.
Un petit garçon de 7 ans, il m'a accroché et il pleurait.
Ein kleiner Junge von 7 Jahren ist zu mir gekommen und hat geweint. Ich wollte wissen, warum. Und er sagte mir, ich will nicht zurückkehren, ich will nicht zurück in die Hölle. Ich habe mich zu ihm gebeugt und mir seine Geschichte angehört. Er sagte, was man meiner Mutter angetan hat, ist die Hölle. In den Minen von Luiska und Kamituga arbeiten die Kinder hart. Dieses Kind sprach von der Hölle, weil seine Mutter in dem kleinen Zelt, in dem sie wohnten, wieder und wieder vergewaltigt wurde, vor seinen Augen. Das Kind hatte so eine Angst, dorthin zurückzukehren, wo es nach einer schweren Arbeit nichts als eine Banane gab.
Il n'avait qu'une banane qui recevait.
Denis Mukwege leitet das Pansy-Hospital in Bukavu im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Dort hat der Gynäkologe in den vergangenen 20 Jahren Zehntausende Frauen behandelt und operiert, die Gruppenvergewaltigungen und schlimmste genitale Verletzungen erleiden mussten. Für seinen Einsatz wurde der Menschenrechtsaktivist 2018 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Je soignais les femmes de tous les âges. Je crois, la plus âgée avait plus de 80 ans.
Ich habe Frauen jeden Alters behandelt. Ich glaube, die Älteste war über 80. Sie wusste nicht einmal mehr ihr Alter, aber wir haben es geschätzt. Die Jüngste war 6 Monate alt, das ist ein Baby. Und heute stellen wir leider fest, dass die Zahl der vergewaltigten Säuglinge und der vergewaltigten Kinder unter 10 Jahren zunimmt. Innerhalb von 4 Jahren von 3% auf 6%.
Einer der Gründe für die extreme Gewalt sind die reichen Rohstoffvorkommen im Osten des Landes. Dutzende bewaffneter Banden, darunter Rebellen und Milizen, Armeeangehörige und Polizei, kämpfen hier um die Macht. Sie konkurrieren um die Rohstoffe Kobalt, Coltan und Gold, die zunehmend für die Herstellung von Handys und Batterien für Elektroautos benötigt werden. Den Abbau erzwingen sie von Männern, Frauen und Kindern. Rachel zum Beispiel wurde von ruandischen Rebellen, die in den Kongo geflüchtet waren, zur Zwangsarbeit in einen Wald verschleppt, erzählt die Diplompädagogin und Sozialarbeiterin Therese Mema Mapenzi.
Man hat sie 6 Monate lang vergewaltigt und wie eine Sexsklavin gehalten. Und in dieser Zeit musste sie schwere Gegenstände schleppen, zum Nutzen der FDLR-Rebellen. Hinterher hat sie herausgefunden, warum sie jeden Tag den Sand schleppen musste. Es war das Coltan, das sie transportieren musste, damit die FDLR, die in meinem Wald war, Gewinne macht. Madame Rahel hat Glück gehabt, konnte fliehen und in meine Stadt kommen.
Alors, Madame Rachel a eu la chance de fuir et de venir dans nos villages.
Die Täter waren in den 1990er Jahren noch zu 95% Rebellen aus dem Nachbarland Ruanda, die vor dem Krieg in die Wälder des östlichen Kongo flohen, sagt der 64-jährige Denis Mukwege. Und auch Rebellen aus Uganda und Burundi seien dabei gewesen. Seit der Jahrtausendwende habe sich das ins Gegenteil verkehrt. Heute würden überwiegend lokale Milizen die Frauen vergewaltigen.
Hier neigt man dazu zu denken, das sind Stammeskriege, weswegen die Menschen nicht zusammenleben können. In Wirklichkeit hat das gar nichts damit zu tun, sondern es geht nur um das Rohstoffgrabbing in dieser Region. Diese Bergbauressourcen sind eine der Quellen der Probleme für unsere Bevölkerung, eine der Gründe für die wiederkehrenden Konflikte und Menschenrechtsverletzungen in großem Maßstab, die unsere Gemeinschaft seit Generationen traumatisieren.
Der Krieg im Kongo hat sich längst zu einem Normalzustand entwickelt, betont Boniface Mabanza von der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika in Heidelberg. Auf die mehr als 30 Jahre währende Militärdiktatur unter Mobutu folgte nach einer Rebellion das Kabila-Regime. Spätestens mit dem Zweiten Kongo-Krieg, der 1998 begann, seien die letzten staatlichen Handlungsmöglichkeiten verloren gegangen, so der promovierte Literaturwissenschaftler und Philosoph. Dass stattdessen verschiedene Machtzentren von Milizen entstanden, habe dazu geführt,
dass wie es mit einer unglaublichen Plünderung der natürlichen Ressourcen zu tun haben. Wir haben es zu tun mit einer Banalisierung von Gewalt im Allgemeinen, aber besonders von Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. Und wir haben es mit einer Banalisierung, mit einer Zerstörung des Staatswesens zu tun.
Die sexuelle Gewalt wird im Osten Kongos gezielt als Kriegswaffe eingesetzt. Wie viele Frauen betroffen sind und welche Hilfe es für sie gibt, darüber liegen bisher keine Forschungen vor. Therese Mema Mapenzi sieht in den Taten die gezielte Absicht, Frauen aus der Gesellschaft auszustoßen.
They knew the role that women were playing in our communities.
Sie wissen, welche Rolle Frauen in unseren Gemeinden spielen. Und sie wollen diese Rolle zerstören, indem sie zum Beispiel eine Frau vor den Augen ihrer Familie vergewaltigen, indem sie einen Mann dazu zwingen, seine Tochter zu vergewaltigen oder einen Sohn, dies mit seiner Mutter zu tun. Sie sagen damit, sei still, das ist nicht mehr deine Mutter. Du wirst nicht mehr in Harmonie mit deiner Familie leben. Wir wollen, dass die Frauen das Ziel der Täter erkennen. Wenn ihr nichts tut, werden sie ihr Ziel erreichen. Lasst uns also über sexuelle Gewalt sprechen und neue Mechanismen der Resilienz aufbauen, um gegen sexuelle Gewalt zu kämpfen.
The new resilience mechanism to fight against sexual violence.
Nicht nur die Frauen, auch deren Familien würden durch die Gewalt zerstört, berichtet Theresa Mema Mapenzi auf der Tagung der Katholischen Akademie. Sie stammt aus dem Osten des Landes und hat 2006 das erste Traumazentrum für sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen in der Diözese Bukavu mit aufgebaut. Seitdem sind 17 weitere Einrichtungen rund um die Hauptstadt der Provinz Südkivu entstanden. Frauen wie Rachel, die zunächst ärztlich behandelt und operiert werden müssen, schickt die 37-Jährige zu Denis Mukwege ins Pansy-Hospital. Danach werden sie in einem Centre d'écoute, Zentrum des Zuhörens, psychosozial betreut. Weil viele aus Scham von der Familie weggelaufen sind oder von dieser verstoßen wurden, wird dort auch eine Familienmediation angeboten. Die Reintegration der betroffenen Frauen bezeichnet Therese Mima Mapenzi als schwierig.
Some of the police, the local authorities were the former perpetrators.
Einige der Polizisten der lokalen Autoritäten gehören zu den früheren Tätern in unseren Gemeinden. Und weil sie eine wichtige Rolle spielen, ist es schwierig für die Opfer zurückzugehen. Sie wissen, dass er sie und ihre Familie töten wird. Deshalb komme ich immer wieder darauf zurück, dass wir Entschädigung und Gerechtigkeit wollen. Ja.
To have reparation and justice. Yes.
Die Konsumenten der westlichen Welt, so der Tenor in der katholischen Akademie, sind mitverantwortlich, dass um die sogenannten Konfliktmineralien im Kongo Krieg geführt und Menschenrechte verletzt werden. Dass die EU ein Gesetz verabschiedet hat, das europäischen Unternehmen ab 2021 eine verbindliche Sorgfaltspflicht im Handel mit Zinn, Tantal, Wolfram und Gold auferlegt, bezeichnet Denise Mukwege als ersten Schritt.
La première chose, c'est le commerce transparent des minéraux.
Das erste ist, den Handel von Erzen in der Demokratischen Republik Kongo transparent zu gestalten, weil diese Erze die Ursache des Konflikts sind, der auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Zweitens muss unbedingt die Straflosigkeit bekämpft werden, denn wenn die Menschen so unfassbare Verbrechen begehen, ohne bestraft zu werden, werden sie das weiterhin tun, weil sie sich geschützt fühlen.
Die Kultur der Straflosigkeit, so Boniface Mabanza, lasse sich nur durch eine demokratisch legitimierte Regierung beenden. Noch sei der Staat zu schwach, der 2018 gewählte Präsident Felix Tshisekedi möglicherweise nur eine Marionette in den Händen eines Milizenführers. Damit der Staat nicht weiterhin, wie seit seiner Unabhängigkeit 1960, von außen beeinflusst und gesteuert werde, müsse er jetzt neu gegründet werden.
Es ist an der Zeit, dass die Kongolesen selbst definieren, welches Konzept sie von sich selbst haben wollen. Was soll das Land sein? Welche Potenziale er hat? Wie will das Land diese Potenziale entfalten? Und welche Art von Beziehungen braucht das Land zu den Nachbarländern, zum afrikanischen Kontinent insgesamt und zu anderen Players, die von außen Einfluss nehmen auf die Geschehnisse im Kongo? Ob sie China heißen, ob USA, EU oder Deutschland. Das ist zentral, weil nur so kann ein Konzept entstehen, das tatsächlich den Interessen der Bevölkerung vom Kongo dient.
Über die Hintergründe und die traumatischen Folgen des Krieges im Kongo berichtete Isabel Fanrich Lautenschläger. Früher waren die Bücher gut, wenn sie viele schöne Abbildungen hatten. Bücher ohne Bilder waren schlecht. Dann plötzlich ist alles anders. Du kannst lesen. Du hast ein Buch in der Hand. Es ist nicht irgendeines, sondern das eine, das dein Leben verändern wird. Noch bevor du es zur Hand nimmst, hat es Eindruck auf dich gemacht. Du schlägst es auf, blätterst, fängst an zu lesen. Mit diesen Worten schildert Tobias Blumenberg seine ersten Leseerfahrungen in seiner kürzlich erschienenen Entdeckungsreise durch die Welt der Bücher. Eine belesene Hommage an das Buch und zugleich völlig aus der Zeit gefallen. Rund 800 Seiten Bleiwüste. Wenn wir von der Veränderung oder gar dem Verschwinden der Lesekultur reden, dann denken wir meist an literarisches Lesen. Lesen zur Entspannung, als ästhetisches und intellektuelles Vergnügen, als Horizonterweiterung. Doch was passiert, wenn Lesen weitgehend ins digitale Netz verschwindet? Steht dann unser Kontakt zu unserer Kultur auf dem Spiel, wie die Frankfurter Allgemeine titelte? Die Forschung sagt, Lesen ist viel mehr als nur das gute Buch. Anfang des Jahres hat ein internationales Forscherteam mit der Stavanger Erklärung sehr deutlich gemacht, dass wir noch viel zu wenig wissen, um gut entscheiden zu können, wie wir jungen Lesern die nötigen Kompetenzen für digitale und papierene Lesewelten beibringen. Zum Ausklang des Jahres hat gerade die Stiftung Lesen unterschiedliche Experten zu einem Workshop nach Hannover eingeladen, um gemeinsam daran zu arbeiten. Doris Arp hat mit Leseforscherinnen und Forschern über die aktuellen Befunde in der Leseforschung gesprochen.
Beim Fußballspielen ist ein gutes Ball.
250 Gramm Weizenmehl.
Das Meer wogte in seinen Ufern.
Fenloher Straße, Körnerstraße, Piusstraße.
Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Nemo ist am Baum. Ja, Nemo, das ist richtig.
Lesen ist zunächst eine Kompetenz, mit der wir Geschriebenes verarbeiten,
erklärt Dr. Simone Emich, Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen in Mainz.
Lesen wird aber auch verstanden häufig, und das ist sicher für Deutschland nochmal sehr spezifisch, als ein Kulturgut im Sinne von Büchern, von Literatur, von Bücherlesen. Das ist häufig ein Synonym dafür in unserer Gesellschaft, aber es meint viel mehr.
Lesen findet ständig und überall statt. An der Bushaltestelle, im Straßenverkehr, in der Apotheke, im Restaurant, am Bahnsteig, im Beruf und natürlich in der Schule. Da wundert es kaum, dass jedes Mal, wenn ein neues Medium auftaucht, eine Art Kulturverfall befürchtet wird. Das war schon bei der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert so. Doch trotz Comics, Film, Fernsehen und Internet ist das Lesen nicht verschwunden.
Wir sehen seit Ende der 90er Jahre, seither gibt es solche Studien, dass der Anteil der Kinder und der Jugendlichen, die in Büchern lesen, überhaupt nicht zurückgegangen ist.
Die Studien zum Leseverhalten von Kindern lassen Simone Emich von der Stiftung Lesen relativ entspannt auf die digitale Konkurrenz blicken. Sie erhofft sich vielmehr von guten digitalen Leselernprogrammen künftig Unterstützung für die erstaunlich hohe Zahl der Menschen, die auch nach 9 Jahren Schule nicht oder nur schlecht lesen und schreiben können.
Wir haben in Deutschland 6,2 Millionen Erwachsene, die im Lesen benachteiligt sind, die es nicht richtig können, maximal auf Satzebene. Wir haben unter den 15-Jährigen, das sind die letzten PISA-Ergebnisse, fast 17% Jugendliche, die nicht gut lesen können. Und wir haben unter den Grundschülern und Schülerinnen vierter Klassen fast 19%.
Die Angst vor der Verdrängung des Bücherlesens durch digitale Medien sei nicht ganz unbegründet, meint der Kognitionsforscher Professor Sascha Schröder von der Universität Göttingen. Lesen macht Grundschülern mehr Mühe, als ein Video anzuschauen.
Die Gefahr besteht, weil wir pessimistisch formuliert in der medialen Konkurrenzsituation sind. Verschiedene Sinneskanäle konkurrieren umeinander und das, was auch gerade am Anfang vielleicht schwieriger fällt, muss dann zwischen dem Einfachen sich erstmal durchsetzen.
Seit 2012 haben wir erstmals eine Vollversorgung mit digitalen Geräten, insbesondere Smartphones. Diesen Sommer sind also die ersten so aufgewachsenen Kinder in die Schule gekommen. Sie alle haben vermutlich schon viele spannende Stunden an Handys, Tablets und PCs verbracht. Was macht das mit Ihrer Bereitschaft, sich jetzt mühsam Wort für Wort, Satz für Satz zu erarbeiten?
Nemo ist am Ast.
Die Forschung steckt auch noch in den Kinderschuhen. Sie weiß wenig über die Wechselwirkungen zwischen analogen und digitalen Lesemedien, gerade bei Leseanfängern.
Ein Problem ist, dass die Forschung immer dem politischen und öffentlichen Diskurs hinterherhängt. Wir haben jetzt Digitalpakt Schule, es werden Millionen, Milliarden für Hardware ausgegeben und wir haben nur bedingt Vorstellungen davon, wie wir die überhaupt gut oder effektiv einsetzen können.
Genau das war der Grund, warum die Norwegerin Professor Anne Mangen vom Zentrum für Leseforschung an der Universität in Stavanger zusammen mit anderen Leseforschern vor knapp 5 Jahren das Projekt eRead ins Leben gerufen hat.
Norway implemented without any basis in research.
In Norwegen wurden die Schulen gerade im großen Stil mit digitalen Medien ausgerüstet, ohne dass irgendjemand genau wusste, welche Auswirkungen das hat. Diese Entscheidungen sind nicht auf irgendeiner wissenschaftlichen Grundlage getroffen worden.
Unter dem Akronym eRead versammelten sich deshalb rund 130 Sozialwissenschaftler, Neurowissenschaftler, Kognitionsforscher, Psychologen und Geisteswissenschaftler aus mehr als 30 Ländern, die gemeinsam über die Veränderungen des Lesens durch die Digitalisierung forschten und diskutierten. Im Januar endete das Projekt mit der sogenannten Stavanger Erklärung.
Wir beginnen zu verstehen, welche Faktoren einen Unterschied machen könnten. In vielen Bereichen des Lesens macht es keinen Unterschied, ob der Text digital oder auf Papier gelesen wird. Das sind vor allem die kleinen typischen Leseschnipsel zwischendurch, hier und da auf Social Media, Blogs. Aber längere Texte verlangen eine größere Aufmerksamkeit und kognitive Präsenz über einen längeren Zeitraum, was man meist als vertieftes Lesen bezeichnet. Und hier sehen wir, dass dieser Leseprozess weniger gelingt mit digitalem Lesen.
Qualitatives und vertieftes Lesen braucht Papier, zumindest noch, erklärten die Stavanger Wissenschaftler.
Es sind 3 Metastudien und eine davon ist direkt aus dem Projekt entstanden. Dass es einen Unterschied gibt, ist ein sehr solides Ergebnis.
Verglichen wurde das Leseverständnis linearer Texte auf dem Bildschirm und auf Papier. Die größte der 3 Studien, die Delgado-Meta-Studie, untersuchte 54 vergleichende Leseanalysen mit mehr als 170.000 Teilnehmern. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Erinnerungsleistung und das Textverständnis der Leser sind auf Papier besser als am Bildschirm. Allerdings gilt das nur für einen schmalen Ausschnitt des Lesens, schränkt Sascha Schröder ein, der selbst am Forschungsprojekt eRead beteiligt war.
Es ist zum Beispiel nur für das Lesen von Sachtexten relevant, nicht für narrative, fiktionale Texte, was aber häufig dann so verstanden wurde. Es ist nur relevant, wenn Zeitdruck besteht, nicht wenn sozusagen freies Leseverhalten ist. Und es ist auch nur dann der Fall, wenn wir überhaupt Texte haben, die vergleichbar sind. Ja, die Studien, die dort untersucht wurden, waren so, dass man den gleichen Text entweder auf Papier oder auf dem Tablet oder auf dem Computer gesehen hat. Das ist eine sehr spezielle Form von digitalen Text. Ich sage jetzt mal das PDF-Dokument. Also all die potenziellen Vorteile, die digitale Formate bieten könnten, konnten dort aus rein methodischen Gründen überhaupt gar nicht untersucht werden. Einfach weil ansonsten die Vergleichbarkeit nicht gegeben wäre.
Denn Texte, wie sie beispielsweise Wikipedia liefert, haben Hyperlinks, bieten Hintergründe, verweisen auf andere Texte, Audio- und Bildmaterial. Das gibt es auf Papier so nicht.
Wir wissen, dass mediale Formen sehr gut genutzt werden können in Unterrichtssituationen. Wir kennen auch bestimmte Prinzipien, die dabei eingehalten werden sollten, die auch immer wieder in der Forschung sich bestätigen. Also zum Beispiel sollte nicht der gleiche Inhalt schriftlich und mündlich gleichzeitig dargeboten werden, also über 2 unterschiedliche Sinneskanäle, weil das ist das Problem mit den übervollen PowerPoint-Folien. Man muss hören und lesen gleichzeitig. Also sowas hat keine guten Effekte. In Bezug auf das Lesenlernen in den neuen Kontexten und die gesamte Lesesozialisation wissen wir eigentlich wirklich fast noch nichts. Und das liegt daran, dass die erste Generation ja jetzt heranwächst.
Mama, kannst du mir bitte nochmal das Fußballbuch vorlesen?
Fußball ist eine sehr beliebte Sportart und hat viele Fans.
Wenn Eltern ihren Kindern vorlesen und mit ihnen sprechen, dann haben sie bessere Chancen, selbst gute Leser zu werden. Das wissen wir schon lange. Noch vor der Schule setzen Eltern in ihrem Medienverhalten als Vorbild deutliche Zeichen, erklärt Simone Emich von der Stiftung Lesen.
Wir haben gerade die neue Vorlesestudie veröffentlicht und dort sehen wir, dass wir aktuell 32% Kinder haben zwischen 2 und 8 Jahren, denen die Eltern nicht oder zu selten vorlesen. Und hier liegt eine ganz klare Bildungsbenachteiligung, die sich dann auch fortsetzt, wenn wir nichts dafür tun, diesen Kreislauf zu unterbrechen.
Also mich interessiert vor allen Dingen, was sind die Prozesse, die beim Lesen ablaufen? Warum fallen die bestimmten Personen schwer? Und was können wir dagegen tun? Das heißt, meine Perspektive ist pädagogisch gedacht.
Der Kognitionsforscher Sascha Schröder setzt dabei auf die Potenziale des Digitalen.
Zum ersten Mal in der Historie der Schriftsprache können Bücher sich den Lesern anpassen und nicht die Leser an die Bücher. Wir wissen, dass gerade Kinder mit Dyslexie von größeren Abständen zwischen den Buchstaben profitieren würden. Das hat was damit zu tun, dass es vielleicht so eine Art visuelle Überlastung gibt.
Relativ einfach ließe sich der Buchstabenabstand in digitalen Programmen für Kinder mit Lese-Rechtschreibschwäche vergrößern. Der Psychologe forscht in Göttingen gerade daran, wann Kinder mit Leseproblemen aus einem Text herausgeworfen werden. Das geschieht durch die einfache Installation einer Kamera über dem Bildschirm, die die Blickbewegungen des Lesers aufzeichnet.
Wir können zum Beispiel auch detektieren, ob ein Leser gerade mit dem Text Probleme hat oder nicht. Und in Abhängigkeit von dieser Entscheidung, die online, on the fly vorgenommen wird, wäre es potenziell auch möglich, zum Beispiel die sprachliche Komplexität herunter- oder hochzuschrauben. Thema einfache Sprache und so weiter.
Indem die Blickbewegungen verfolgt werden, lässt sich auch erkennen, ob jemand den Text wirklich liest oder sich nur so durchklickt. Künftig könnten interaktive Programme dann zwischendurch eine Verständnisfrage stellen oder zur Erhöhung der Motivation auf ein Bild oder ein kurzes Video umlenken.
Da haben wir genau interaktive Systeme, die in den Lehrprozess eingreifen in der Form, wie er sonst, ich sage jetzt mal, in Unterrichtssettings nicht möglich ist. Und das hat zumindest ein großes Potenzial. Wir als Grundlagenforscher sind aber gerade erst dabei, quasi zu untersuchen, woran erkennen wir denn, ja, dass jemand gerade beim Lesen Probleme hat? Was sind die Merkmale? Sind die für Jungen, für Mädchen gleich? Sind die, weiß ich nicht, in der dritten und in der achten Klasse gleich? Oder müssen wir da unterscheiden? Wie können wir die Prädiktionsgenauigkeit von solchen Systemen erhöhen?
Aufmerksamkeit, Konzentration und Zeitmanagement sind weitere Merkmale, mit denen sich die aktuelle Leseforschung befasst. Jeder kennt wohl das Phänomen. Die Internetrecherche beginnt bei der Suche nach einem bestimmten Laubbaum und endet in den neuesten Szenarien der Klimaforschung. Das Netz ist manchmal verlockend weit gespannt. Da kann die gezielte oder gründliche Lektüre schnell zu kurz kommen. Das hat die norwegische Leseforscherin Anne Mangen zusammen mit einer US-amerikanischen Linguistin in einer gerade beendeten qualitativen Studie festgestellt. Die Forscherinnen fragten Professoren verschiedener Fakultäten in den USA und Norwegen, ob sie in den letzten Jahren Veränderungen in dem Umgang mit Texten bei ihren Studenten beobachtet haben.
In vielerlei Hinsicht haben sie unsere Annahmen bestätigt. Die Professoren bedauern, dass die Studenten weniger lesen. Sie haben mehr Probleme, längere und komplexe Texte zu lesen und zu verstehen. Und das in Studiengängen wie Literatur, Geschichte oder Englisch und Philosophie. Ein Professor sagte uns, er könne sich nicht mehr vorstellen, Studenten zu bitten, Kant zu lesen. Das sollte uns zu denken geben. Vielleicht ist es nicht der beste Weg, dass wir die Inhalte reduzieren und Bücher durch Videos oder kleine Präsentationen ersetzen. Aber genau das ist es, was wir gerade machen.
Bonjour, messieurs, dames. Mein Name ist Ernest Pinard.
Wenn Madame Bovary, die leidenschaftliche Liebesromanleserin aus der Feder von Gustave Flaubert, heute noch in der Schule gelesen wird, schauen sich jugendliche Lesemuffel schon mal gerne ein solches Erklärstück mit Playmobil-Figürchen auf YouTube an. Möglich, dass es für einige die Lektüre gleich ganz ersetzt. Das muss keine Leseverweigerung sein, sondern vielleicht mangelndes Interesse an dem Skandal eines Ehebruchs im 19. Jahrhundert. Hier könnten digitale Texte mit ihrer Hyperlink-Struktur zum Lesen motivieren, meint der Germanist Professor Rolf Paar von der Universität Duisburg-Essen.
Man kann schwer ein 200-Seiter Goethe lesen, weil man unheimlich viel Wissen sich erschließen muss drumherum. Da hören jüngere Leute auf. Habe ich eine Hypertext-Struktur, die mir dieses Kontextwissen mitbringt, dann kann ich da wieder vielleicht sogar zum Lesen motivieren. Aber sie muss es mitbringen, sie muss geliefert werden. Und beim traditionellen Buch, da muss ich mir das selber erschließen, um es heute noch zu verstehen, wenn es mal älter als 20, 30 Jahre ist.
Der Germanist hat gerade zusammen mit seinem Kollegen Alexander Honold von der Universität Basel ein Handbuch in der Reihe Grundthemen der Literaturwissenschaft über das Lesen veröffentlicht. Sein Fazit ist ausgewogen. Jedes Medium hat Vorzüge und Schwächen. Die Mischung macht den neuen Leser. Das digitale Lesen könne auch das Lesen von Literatur fördern, zum Beispiel durch Blogs.
Im Grunde das, was es seit dem 17. Jahrhundert schon gegeben hat, als der Lesestoff noch so teuer war, dass man ihn nur zusammenlesen konnte. Heute bildet man im Netz Gemeinschaften, die ganz schnell sein können in dem Wechsel zwischen Rezipieren, also Lesen, und sich darüber austauschen. Und dadurch können durchaus qualitative Sprünge entstehen, weil auf diese Weise das hineinkommt, was ich eben diese vermissten Kontexte nannte. Der eine kennt das, der andere weiß das, der nächste weiß das. Und wenn so ein Austausch gut klappt, dann kann da eine neue Qualität auch des Lesens und auch des Verstehens eines Textes durchaus entstehen.
Lesen ist keine Kunst, sondern eine Notwendigkeit. Und die Leseforschung ist angesichts der schnellen technischen Entwicklungen und politischer Entscheidungen gezwungen, schnell zu arbeiten, will sie die Diskussion weder den Bücherwürmern noch den Bildschirmjunkies überlassen, meint Kognitionsforscher Sascha Schröder.
Beide Extrempositionen sind natürlich unrealistisch. Also in dem Sinne, dass es nur gut wäre oder nur zu negativen Effekten führt. Und genau dort die gesunde Mischung erstens zu führen und auf einer sachlichen Basis herauszubekommen, was müssen wir insbesondere der nächsten Generation von Lesern mitgeben, was für Kompetenzen sind für die besonders relevant, das scheint mir das Essentielle zu sein.
Doris Arp war das mit einem Zwischenstand zur Leseforschung und war dabei den Bücherwürmern und Bildschirmjunkies auf der Spur. Damit geht unsere heutige Ausgabe von Aus Kultur und Sozialwissenschaften zu Ende. Gleich geht es hier weiter mit den Jazz Facts. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs. Und vielleicht halten Sie es ja mit Jean-Paul, der einmal gesagt hat, Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben über die Sterne.